Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Was hilft wirklich gegen Sorgen? Bevor ich dieser Frage auf den Grund gehe, will ich mit dir ein ganz tagesaktuelles Thema anschauen. Und auf den ersten Blick mag es vielleicht erstmal politisch aussehen, aber ich will mit dir dieses Thema anschauen, weil ich interessante Entdeckungen in der Bibel dazu gemacht habe. Und zwar geht es um den Iran. Ich gehe davon aus, dass du das mitbekommen hast, was in den letzten Wochen im Iran los ist. Dort gehen Menschen massenweise auf die Straße und protestieren. Und diese Menschen haben wirklich meinen höchsten Respekt, denn sie tun das, obwohl sie wissen, dass es ihr Leben kosten kann. Tausende sind inzwischen ermordet worden, massakriert worden von der Nationalgarde. Und das Internet ist zwischenzeitlich gesperrt worden. Jetzt ist heute in den Nachrichten gekommen, dass teilweise es wieder gelockert wird. Also an manchen Stellen war Google erreichbar. Manche Nachrichten per WhatsApp oder SMS gingen durch, aber lange nicht alles. Und der Iran hat das in der Vergangenheit schon öfters getan. Und das Internet zu sperren bedeutet immer das Schlimmste im Prinzip, weil sie damit natürlich verhindern wollen, das Regime der Mullahs, dass das, was dort geschieht, an die Öffentlichkeit gelangt. Die Menschen im Iran demonstrieren, gehen auf die Straße. Tausende sind inzwischen ermordet worden, weil es dem Regime nicht passt, dass die Menschen Freiheit wollen. Sie wollen nicht mehr dieses unterdrückerische Regime. Und ich will dich jetzt gar nicht groß mit hineinnehmen. Da findest du andere Podcasts oder YouTube-Videos von Leuten, die wesentlich versierter sind als ich, über die Geschichte des Irans oder was da genau passiert ist, ne? Ende der 70er Jahre durch die Revolution, als dann die Mullahs ans Regime kamen. Und der Schah damals ins Exil geschickt wurde und jetzt sein Sohn sich aus dem Exil meldet und ja, was das politisch alles bedeutet, da gibt's also wirklich größere Player als mich sozusagen. Und auch wenn er in seinem aktuellen Podcast und in den letzten Podcast auch nicht auf die Geschichte, sondern auf die Gegenwart eingeht, empfehle ich dir einmal mehr Tom David Frei, weil er hat zu diesem Thema einiges gemacht auf YouTube und in seinem Podcast. Und das empfehle ich dir wirklich von Herzen. Was ich jetzt heute mir ja anschauen will, ist das Faszinierende, nämlich, dass der Iran in der Bibel eine ganz, ganz große Rolle spielt. Das ist manchen vielleicht gar nicht bewusst. Und ich kann jetzt auch nicht ins Detail gehen und in dieser Folge wollen wir uns ja eigentlich auch um die Frage nach Sorgen und was hilft wirklich gegen Sorgen uns der Frage zuwenden. Aber ich will dir ein paar Gedanken mitgeben, weil das so wichtig ist, dass wir als Christen auch für den Iran beten. Denn immerhin, und das finde ich das Faszinierende, ist die Christenheit, die Kirche im Iran, eine der am stärksten wachsenden christlichen Gemeinschaften weltweit, obwohl sie unter Verfolgung leiden. Es ist Wahnsinn, was du alles aus dem Iran hörst, wie dort in den letzten Monaten, Jahren Menschen zum Glauben an Jesus kommen unter solchen Umständen. Ich empfehle dir Open Doors, dass du dort auf der Seite dich informierst über den Iran. Es ist wirklich phänomenal und ein Wunder, man kann es anders nicht sagen. Und weißt du, der Iran, der spielt in der Bibel an verschiedenen Stellen eine große Rolle. Wie gesagt, manchen ist es vielleicht nicht bewusst, weil er natürlich nicht unter dem Namen Iran vorkommt, sondern unter verschiedenen anderen Namen oder die Regionen dort werden in Provinzen aufgeteilt und spielen dann eine Rolle. Jetzt schauen wir nur mal in den ersten Teil der Bibel. Im ersten Teil der Bibel, da spielt der Iran eine wichtige Rolle, zum Beispiel bei Esther. Esther, diese Geschichte, wo das jüdische Volk quasi einen Genozid erleiden sollte und durch Esthers Eingreifen abgewandt wird. Natürlich am Ende steht Gott dahinter, aber Esther, die so mutig ist und zu dem König spricht, das Ganze spielt sich in Persien ab. Und das umfasst auch den Iran. Also diese ganze Geschichte aus dem 5. Jahrhundert vor Christus von Esther spielt, man könnte sagen, im heutigen Iran. Oder wenn du dir überlegst, im ersten Teil der Bibel lesen wir ja davon, dass, und das ist ja die, ja, eine der größten Katastrophen in der Geschichte des Volkes Gottes, dass sie in das babylonische Exil verschleppt wurden und die Babylonier Jerusalem, Juda quasi platt gemacht haben und eine große Menge deportiert haben ins babylonische Reich. Also im 6. Jahrhundert vor Christus fand das statt. Und das babylonische Reich wurde sozusagen abgelöst, in Anführungszeichen, es ging natürlich alles viel blutiger und kriegerischer zu und so weiter, von dem persischen Reich. Und wenn du so ein bisschen dir die Geschichte des Volkes Gottes im ersten Teil der Bibel anschaust, dann kennst du vielleicht die Daniel-Geschichte. Ich meine, Daniel in der Löwengrube kennen viele, aber Daniel war unter verschiedenen Königen im babylonischen Exil. Und später wurden dann zum Beispiel, oder wurden dann wichtig, Esra und Nehemia, unter dem ja dann auch die Stadtmauer Jerusalems wieder errichtet wurde. Und das war dann schon unter einem persischen König, der den Erlass gegeben hat, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden darf. Es gibt im ersten Teil der Bibel eine ganz, ganz faszinierende Stelle, nämlich in Jesaja 45, Vers 1. Dort steht: So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, und so weiter. Hier ist von einem persischen König die Rede, der als Gesalbter Gottes dargestellt wird. Faszinierend, oder? Also so spielte das Perserreich, im Prinzip der Iran, eine große Rolle. Oder ich habe dir vorhin gesagt, Daniel in der Löwengrube, das war unter König Darius. Also das war nicht mehr Nebukadnezar, sondern in Daniel 6 wird es ja überliefert. Und diese Zeit, die spielt schon unter persischer Herrschaft im Prinzip. Später wurde dann das persische Reich von Alexander dem Großen zerstört. Und jetzt gehen wir mal noch ein bisschen weiter. Es gibt nämlich sogar, ja, manche Ausleger, die sagen, dass die Weisen aus dem Morgenland eigentlich aus dem heutigen Iran kamen, um Jesus anzubeten. Das kann man aufgrund von verschiedenen Übersetzungen der Stelle, ich sage jetzt mal nicht sich zurecht reimen oder so, ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist jetzt nicht 100% gesichert. Manche sind der Ansicht, dass sie aus dem Iran kommen, aber wo wir wiederum ganz sicher sein können, ist, dass in der jungen Kirche der Iran eine Rolle gespielt hat. Zum Beispiel, ich schlage das mal kurz auf, in Apostelgeschichte 2, das ist ja dieses Kapitel, in dem das Pfingstwunder geschieht, also wo der Heilige Geist ausgegossen wird und Petrus und die Jünger predigen und viele Menschen zum Glauben kommen und sich taufen lassen. Und jetzt heißt es, dass eben dieses Pfingstwunder geschieht in Apostelgeschichte 2 und dann hört ja jeder den Petrus, die Jünger, in seiner Muttersprache und die fragen sich, wie kann das sein? Denn und jetzt Achtung, Apostelgeschichte 2, Vers 9. Pater und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und so weiter und so fort. Also es werden ganz viele Regionen aufgezählt. Und wenn du jetzt einfach mal in die Landkarte schaust, also ich meine, es ist ja nichts verborgen, also man kann es einfach nachschauen. Die Pater, Meder und Elamiter, das sind alles Menschen, Stämme, Regionen, Länder nicht in unserem klassischen Sinn, aber Regionen, die der heutige Iran sind. Also das heißt, und das wird jetzt gleich noch spannender, das heißt, dort bei dem Pfingstwunder waren schon Menschen, jetzt sage ich es mal, aus dem heutigen Iran in Jerusalem. Und Menschen aus dem heutigen Iran haben erlebt, wie der Heilige Geist ausgegossen wurde und wie eben dieses Pfingstwunder geschieht und die Predigt und die Bekehrung der Menschen. Und es ist davon auszugehen, dass auch Menschen aus dem Iran sich schon früh haben taufen lassen. Und jetzt gibt es bei Eusebius von Caesarea eine ganz interessante Bibelstelle. Ja, keine Bibelstelle, sondern eine Stelle. Dazu kurz: Eusebius von Caesarea hat im 3., Anfang 4. Jahrhundert gelebt und er hat eine Kirchengeschichte geschrieben. Kirchengeschichte klingt jetzt furztrocken, aber Eusebius hat sozusagen seit der Zeit der ersten Kirche hat er begonnen, das einfach zu dokumentieren. Was ist in den letzten Jahrhunderten alles so passiert? Und es ist so faszinierend zu lesen. Also, wenn du Lust hast, besorg dir das Buch. Ich habe es auch. Ich habe es nicht ganz gelesen. Ich habe immer mal wieder so ein paar Abschnitte drin gelesen. Und das Faszinierende ist, dass es in dieser Kirchengeschichte von Eusebius von Caesarea nämlich Äußerungen gibt, die wir, oder anders gesagt, er trifft Äußerungen, teilweise über Personen, teilweise über Bücher, die wir nicht mehr kennen oder wo wir keine anderen Quellen haben als allein bei ihm. Jetzt bei dem folgenden Beispiel, das ich dir geben will, ist es nicht der Fall, aber es ist eines der wichtigsten Dokumente der frühen Kirche, weil er so viel auflistet, ist jetzt untertrieben, dokumentiert, was in den ersten Jahrhunderten geschehen ist in der Kirche, das ist Wahnsinn. Und das wird ja lebendig, weißt du, da geht es ja nicht um Kirchengeschichte im Sinne von der Beschreibung einer Institution oder dergleichen, sondern es geht darum, was ist da passiert in der Christenheit. Und jetzt schreibt Eusebius von Caesarea in seiner Kirchengeschichte im dritten Buch, im ersten Kapitel, mit der Überschrift »Die von den Aposteln missionierten Gebiete« folgendes. So war die Lage der Juden. Die heiligen Apostel und Jünger unseres Erlösers aber hatten sich über die ganze Erde zerstreut. Das, was in Apostelgeschichte 1 auch vorhergesagt ist. Nach der Überlieferung hat Thomas, also der Apostel Thomas, Partien als Wirkungskreis erhalten, Andreas Skythien, Johannes Asien und so weiter und so fort. Das Interessante ist nun Thomas. Thomas erhält Partien als Wirkungsbereich und die Parther waren ja von Jerusalem aus gesehen im Osten gelegen, ein riesiges Reich, das sozusagen in Anführungszeichen die Konkurrenz zum Römischen Reich war, auch und zur Zeit Jesu und der ersten Christen und der jungen Kirche. Und dieses Reich der Parther eben, das ist das heutige oder der heutige Iran. Nicht natürlich deckungsgleich 1:1, das ist klar, aber in großen Teilen. Und deswegen ist schon ganz früh dort im eben heutigen Iran das Evangelium verkündigt worden und sind Menschen zum Glauben gekommen. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie du so denkst über den Osten. Und ich finde ja manchmal, wir haben in Deutschland einfach noch keinen Blick für die ganze Welt. Wir denken immer noch, wir wären der Nabel der Welt und sind es aber gar nicht und kriegen einfach viel zu wenig mit von dem, was in der Welt so abgeht. Und ich finde es halt einfach mega faszinierend, dass im Iran, wo ich mal behaupten würde, dass viele vielleicht von uns gar nicht mal so viel Einblick haben, dass im Iran es eine reiche christliche Geschichte gibt und vor allem schon eine ganz, ganz frühe christliche Geschichte, nämlich direkt von den Jüngern von Jesus. So berichtet das Eusebius von Caesarea. Und jetzt will ich dir noch eine letzte Bibelstelle vorlesen und die finde ich, die find ich einfach nur brillant. Denn das ist jetzt nichts so historisch, doch, natürlich ist es historisch, aber es hat eine geistlich mega tiefe Dimension. Und das ist die Stelle in Jeremia 49. Dort ist von Elam die Rede. Und du musst wissen, Elam ist nicht deckungsgleich mit dem Iran, aber umfasst, heute würde man so sagen, den Süden, Südwesten des Irans, direkt am Persischen Golf gelegen. Und über dieses Elam steht nun in Jeremia 49 folgendes. So spricht der Herr Zebaoth, siehe, ich will den Bogen Elams zerbrechen, seine stärkste Waffe, und will die vier Winde von den vier Enden des Himmels über sie kommen lassen und will sie in alle diese Winde zerstreuen, so dass es kein Volk geben soll, wohin nicht Vertriebene aus Elam, Iran, kommen werden. Und ich will Elam, Iran, verzagt machen vor seinen Feinden und vor denen, die ihnen nach dem Leben trachten, und will Unheil über sie kommen lassen in meinem grimmigen Zorn, spricht der Herr, und will das Schwert hinter ihnen herschicken, bis ich sie aufreibe. Meinen Thron, jetzt Achtung, meinen Thron will ich in Elam, Iran, aufstellen und will dort den König und die Fürsten umbringen, spricht der Herr. Aber in der letzten Zeit will ich das Geschick Elams, des Iran, wieder wenden, spricht der Herr. Ist das nicht faszinierend? Also schon die Bibel spricht davon, dass Gott in Elam die, die Zeit sich wenden lässt, die Geschicke sich wenden lässt, und er wird dort seinen Thron aufrichten. Für mich ist es, was im Iran auch in letzter Zeit schon geschieht, nicht nur durch die Proteste, sondern durch das Wachstum der Christenheit, der Kirche dort, eine Erfüllung dieser Prophetie. Und diese Gedanken wollte ich dir einfach mal mitgeben, weil so können politische Themen, tagesaktuelle politische Themen, eine ganz tiefe geistliche Bedeutung bekommen. Und ich hoffe, dass ich dir so ein bisschen den Blick öffnen konnte dafür oder weiten konnte dafür, dass das, was im Iran geschieht, für uns als Christen eine Bedeutung hat. Und dass mir deswegen so wichtig ist, dass wir dafür auch beten. Und ein letzter Gedanke dazu. Du weißt, ich habe ja auch viele Folgen schon darüber gemacht, dass mir die Bedeutung des jüdischen Volkes, des Volkes Israel, des Staates Israel und die ganze Geschichte, der erste Teil der Bibel, sehr, sehr am Herzen liegen. Und daraus wird auch erkenntlich, auch aus dem, was ich gesagt habe, aus der frühchristlichen Zeit, dass es eine enge Verbindung gibt eigentlich zwischen Christen, zwischen Juden und dem Iran. Und man muss immer aufpassen, nicht der Iran ist der Feind Israels oder sieht Israel als Feind. Das ist das Regime, das im Moment im Iran herrscht. Aber unter der Bevölkerung gibt es ganz viele, die, oder ich würde sagen die meisten, man sieht es auch bei Protesten und Demonstrationen, dass nämlich iranische und israelische Flaggen zusammen geschwenkt werden. Also das Volk selber ist eigentlich mit Israel sehr verbunden. Und das darf man, oder nein, das muss man, anders gesagt, man muss es auseinanderhalten, wenn wieder von dem Konflikt oder Feindschaft von Iran und Israel die Rede ist. Das ist nicht das Volk des Irans, sondern das Regime. Okay, so viel zu den tagesaktuellen Dingen. Das ist heute ein bisschen mehr geworden, weil ich selber einfach so mega fasziniert davon bin, was es bedeutet, wenn wir in die Bibel tief eintauchen und dann sozusagen in der Gegenwart wieder auftauchen, wie wir dann Dinge, die gerade geschehen, geistlich deuten und sehen können. Jetzt haben wir heute aber eine ganz andere Frage vor uns. Ich wiederhole sie nochmal, vielleicht hast du sie vergessen. Was hilft wirklich gegen Sorgen? Was hilft wirklich gegen Sorgen? Ich habe mich für das Thema entschieden, weil ich selber betroffen bin. Ich mache mir auch Sorgen und weil ich glaube, dass jeder von uns davon betroffen ist und dass es manchmal viel schneller geht, dass wir uns Sorgen machen, als uns das vielleicht auch lieb und recht ist. Und jetzt will ich so eine Vorbemerkung vorwegschieben. Ich will mal sagen, es gibt solche und solche Sorgen. Es gibt Sorgen, da geht es wirklich um Leben und Tod im wahrsten Sinne, aufgrund einer Krankheit oder Verletzung oder ähnliches oder Unfall. Und da kann man auch nicht so einfach drüber hinweg. Ich meine mehr so die Alltagssorgen. Also die sind natürlich auch groß, das will ich gar nicht kleinreden, aber ich möchte nicht hier stehen und sagen, ich habe jetzt das Patentrezept gegen alle Sorgen. Also zum einen habe ich das nicht und zum anderen gibt es wirklich Sorgen, die heftig sind. Was ich aber meine, das sind eher so die Alltagssorgen, die aber auch groß und bedeutend sein können. Ja? Also nur um ein paar Beispiele zu nennen, wenn du dir zum Beispiel Sorgen um deine Finanzen machst, das kann ja unterschiedliche Gründe haben, dass du denkst, boah, wie kommen wir über die Runde? Dass du vielleicht im Job irgendwie reduziert hast oder wenn du verheiratet bist, beide arbeiten und merken, oh, das ist too much eigentlich, wir müssen weniger arbeiten, vielleicht für die Kinder mehr da sein und jetzt, wie machen wir das aber, wenn es denn überhaupt so einfach ist zu reduzieren? Das haut ja mit dem Geld hinten und vorne nicht hin. Oder du hast noch ein Haus abzubezahlen oder. Ich meine, da gibt es ja so viel, wo du dir immer wieder Gedanken machst. Und das sind ja Dinge, die löst du auch nicht von heute auf morgen, sondern ach, die kommen immer wieder hoch. Ne? Oder du fragst dich vielleicht auch nach einem Jobwechsel oder Beförderung im Job. Oder ach, du bist einfach nicht so ganz zufrieden am Arbeitsplatz, dort, wo du bist. Und machst und tust, was du kannst, um irgendwie, keine Ahnung, deinen Chef, deinen Vorgesetzten oder wen auch immer zu überzeugen, dass es doch gut wäre, du würdest einen anderen Job bekommen. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal, also wobei dagegen ja nichts einzuwenden ist, eine Karriereleiter hochzusteigen oder so, sondern vielleicht einfach nur, keine Ahnung, in einen anderen Bereich, in eine andere Abteilung versetzt zu werden, Standort oder whatever. Also kann ja vieles Verschiedenes sein. Oder es kann auch sein, dass du dir irgendwas in den Kopf gesetzt hast, was du umsetzen oder angehen willst. Das kann ein Projekt sein auf der Arbeit, das kann aber auch ein Projekt im Privaten sein, das kann ein Projekt in der Gemeinde sein oder ein Projekt, vielleicht wenn du noch in einem Verein tätig bist. Einfach etwas, was du dir vorgenommen hast, wo du sagst, Mensch, da will ich mich investieren, da will ich etwas tun, da will ich etwas leisten, da will ich etwas machen, bauen, kreativ erschaffen, whatever, und du merkst irgendwie, dass das hakt, das funktioniert nicht. Oder es geht um Beziehungen, sei es deine Ehe, deine Partnerschaft oder Freundschaften, wo du merkst, boah, irgendwie ist das nicht mehr so cool. Ich rede jetzt noch gar nicht von großen Zerwürfnissen oder so, ne? Aber du machst dir einfach Sorgen und sagst dir, oh, die Freundschaft, die war echt schon mal tiefer. Woran liegt das? Warum ist das so? Und wie kann es sein, dass wir uns nicht mehr so nah sind, wie wir das mal waren, als Freundinnen, als Freunde? Oder auch in deiner Ehe, dass du sagst, oh, ist gerade ein bisschen oberflächlich oder ja, irgendwie so eine Herz-zu-Herz-Verbindung ist gerade nicht da. Und du machst dir einfach viele Sorgen. Und lass mich dir erstmal sagen, das ist ganz normal, weil wir Menschen sind. Das ist ganz normal, weil wir Menschen sind, dass wir uns Sorgen machen. Aber gleichzeitig gibt es ja diesen wunderbaren Bibelvers aus 1. Petrus 5, sorry für meine Räusperattacken. Alle eure Sorgen werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Bums aus Nikolaus, wenn es denn so einfach wäre. Alle eure Sorgen werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Und vielleicht kennst du das ja auch, dass du für genau diese Dinge, um die du dir Sorgen machst, betest. Und kaum hast du das Amen gesagt, machst du dir wieder Sorgen. Also natürlich nicht sofort, ne, denn du warst ja gerade vor dem Thron Gottes und merkst auch, das ist gut, aber ja, manchmal vielleicht sogar schon Stunden später oder auch Tage später, also relativ bald auf jeden Fall, machst du dir wieder Sorgen. Das heißt, jetzt von diesem Vers, 1. Petrus 5, Vers 7 gesprochen, was du nicht getan hast, ist loslassen, denn du hast die Sorgen ja wieder mitgenommen. Und immer wieder, wie so ein Gedankenkarussell, gehst du dann die Dinge durch. Kennst du das? Also ich kenne das. Ne, man hat so diese eine Sache und merkt so, boah, und die kreist dann so in unserem Kopf. Und irgendwie geht dieses Karussell nicht aus. Und wir machen uns immer mehr Gedanken. Und immer wieder spinnst du dir vielleicht Dinge zusammen, die komplett irrational sind, aber irgendwie sich so festsetzen in diesem Karussell und merkst, irgendwie bringt das doch alles nichts. Der Punkt ist, du hast die Sache nicht wirklich losgelassen. Denn wenn wir unsere Sorgen auf Gott werfen sollen, dann müssen wir sie auch loslassen. Jetzt lass uns mal im Bild bleiben. Ja? Stell dir mal jemanden vor, der einen Ball wirft. Ja, er nimmt Anlauf, nimmt den Ball hier früher, weißt du auch noch, Bundesjugendspiele, 80 Gramm oder 200 Gramm, glaube ich, ne, war das Ballgewicht. So, jetzt stellst du dir, du hast so diesen Ball in der Hand, du läufst an zur Ziellinie, so ein paar Meter Anlauf und schleuderst deinen Arm, lässt den Ball nicht los, stattdessen fliegst du zusammen mit dem Ball durch die Luft, ich weiß, wird sehr wahrscheinlich crazy aussehen, und es wird dann Folgendes passieren. Der Ball wird zum einen nicht weit fliegen und zum zweiten wird die Landung sehr schmerzhaft. Und ganz ähnlich ist es doch, wenn wir nicht wirklich unsere Sorgen loslassen. Sorry, wenn ich das vielleicht ein bisschen drastisch sage, aber ich glaube, wenn wir unsere Sorgen nicht loslassen, dann führen wir maximal Selbstgespräche. Aber dann ist es keine echte Herzensverbindung zu Jesus, der gesagt hat oder von dem gesagt ist, wir sollen unsere Sorgen auf ihn werfen, denn er sorgt für uns. Oder Psalm 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und das ist ja genau das Gleiche im Prinzip, ja, dem Herrn meine Wege befehlen, heißt ja zu sagen, okay, mach du, nicht ich, mach du. Es gibt in der Bibel so viele Bibelstellen, die etwas mit Glauben und Vertrauen zu tun haben. Und ich habe das manchmal schon gesagt, in der Bibel hat Glaube eigentlich fast immer die Bedeutung von Vertrauen. Da geht es nicht einfach um etwas zu glauben im Sinne von meinen oder vermuten, sondern es ist immer Vertrauen gemeint. Aber warum fällt uns das so schwer? Und warum fällt es uns im Alltag überhaupt nicht schwer? Ich mache dir mal ein paar Beispiele. Jetzt stell dir vor, du bist zu Hause in der Küche, stellst die Spülmaschine an. Du drückst die Knöpfe, die du drücken musst, damit das Programm losgeht, und du vertraust darauf, dass diese Spülmaschine tut, was sie tut, nämlich das Geschirr spült und nicht dein Geschirr zerstört und du am Ende Spülmaschine aufmachst und ein Polterabend da drin war. Nein, du vertraust darauf, du drückst einfach nur blöde Knöpfe, also sorry, nicht so, weil du blöd bist, sondern einfach so, ne, stumpf so, zack, 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 los geht's und wird gespült und fertig. Du vertraust einfach. Oder wenn du den Herd anmachst, du vertraust darauf, dass die Hitze nur dort ist, wo sie auch wirklich sein soll. Je nachdem, welche Platte du anmachst, dort ist eben Hitze und nicht irgendwo anders, wo du vielleicht noch irgendwas aus Plastik gerade draufstehen hast oder so. Du vertraust einfach darauf. Oder du vertraust darauf, dass dein E-Mail-Programm die E-Mails, die an dich geschickt werden, auch abruft. Oder dass es nicht blind selber irgendwelche E-Mails verschickt, die du nie geschrieben hast. Du vertraust darauf, dass deine Erinnerungs-App oder deine To-Do-App auf dem Handy oder auf dem Rechner, egal wo auch immer du sie hast, dass sie deine To-Dos richtig drin hat und vor allem dich daran erinnert, so wie du es einstellst. Wenn du am Mittwoch um 12 an irgendwas erinnert werden willst, dann wird dich deine App daran erinnern. Du vertraust einfach. Du stellst es ein, zack, 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 fertig. Wenn du essen gehst und der Kellner dein Essen bringt, vertraust du darauf, dass er auf dem Weg zu dir nicht in dein Essen gespuckt hat. Also, beim nächsten Restaurantbesuch gut beobachten. Du vertraust einfach darauf. Es gibt so viele Dinge, auf die wir vertrauen. Wenn du in dein Auto steigst und den Zündschlüssel umdrehst oder heute ja nur noch einen Knopf drückst oder keine Ahnung, was du machst, wenn du ins Auto steigst, ja, auf jeden Fall, du vertraust darauf, dass es gleich losrollt und dass es nicht explodiert. Es gibt so viele Dinge in unserem Alltag, da vertrauen wir einfach. Wir tun die Dinge und wir vertrauen einfach. Du schenkst dein Vertrauen ganz vielen Dingen. Hey, warum schenkst du es nicht auch Gott? Ich glaube, dass das Grundübel schon ganz früh in der Bibel steht. Und ich glaube, dass dieses Grundübel das Grundübel von vielen Dingen ist, nämlich in 1. Mose 3, Adam und Eva im Paradies. Gott sagt ihnen, was sie essen dürfen und was sie nicht essen dürfen. Und dann kommt der Teufel in Form der Schlange und verführt die beiden und sie essen von einer Frucht, die sie nicht essen dürfen und werden aus dem Paradies verjagt. Und wie beginnt das ganze Dilemma? 1. Mose 3, Vers 1. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Hat Gott wirklich gesagt, dass er dich versorgt? Hat Gott wirklich gesagt, dass er sich um dich kümmert? Hat Gott wirklich gesagt, dass er dich liebt? Hat Gott wirklich gesagt, dass er dein Leben in seinen Händen hält? Hat Gott wirklich gesagt, dass er dich durch alle Not hindurch begleiten und daraus erretten wird? Hat Gott wirklich gesagt, dass er selbst im Tod noch bei dir ist? Ja, Mann, hat er. Aber verstehst du? Genau das ist unser Alltag. Genau darum geht's. In so vielen alltäglichen Situationen, also im Sinne der Sorgen, die wir haben, jetzt nicht mehr diese ganzen Gegenstände oder so oder Dinge, die wir tun, sondern diese ganzen Probleme und Sorgen, die wir haben, die ich vorhin aufgezählt habe. Ich glaube, ich bin davon fest überzeugt, dass irgendwo hinten im Kopf, im Herz, wo auch immer, dieser Gedanke drin ist. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Ja, Mann. Er hat es gesagt. Und ich will dir zum Schluss einfach so ein paar Gedanken mitgeben, wie du wirklich loslassen kannst. Denn das bedeutet ja nicht, dass du für etwas betest, bei dem du Sorgen hast. Und weil du jetzt den Podcast gehört hast, darfst du nie wieder dafür beten, weil du hast ja einmal Gott gesagt. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass dein Herz loslässt. Und wenn dein Herz loslässt, dann wird's gut werden. Und ich will dir einfach im Prinzip drei Gedanken mitgeben. Ganz einfache Gedanken. Wie schaffst du es, Sorgen loszulassen oder mehr und mehr loszulassen? Das erste ist, lies in der Bibel immer wieder Stellen und Verse, schreib sie dir auf, häng sie dir auf, schick sie dir selber als Erinnerung auf dein Smartphone oder mach damit, was auch immer du willst, damit du sie vor Augen hast, die damit zu tun haben, dass Gott wirklich gesagt hat, dass er für dich sorgt, dass er bei dir ist, dass er selbst im Tod bei dir ist, dass er sich um dich kümmert, dass deine Zukunft in seinen Händen liegt. Es gibt so viele Bibelstellen und ich habe mich bewusst dafür entschieden, gut, jetzt ist natürlich die Frage, hörst du das gerade beim Joggen, beim Autofahren, beim Kochen oder einfach so, such diese Stellen, nimm deine Bibel in die Hand und fang an, diese Stellen zu suchen und lies diese Stellen immer und immer wieder. Und wenn es sein muss, dann schreib sie dir halt irgendwo auf, wo sie dir immer wieder begegnen. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir dieser List, ne, die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, dass wir dieser List des Teufels etwas entgegensetzen können. Und diese List besteht darin, dass er uns immer wieder ins Ohr säuselt, hat Gott wirklich gesagt? Hat er das gesagt? Und wir fangen an, daran zu zweifeln. Das Einzige aber, was wir dem entgegensetzen können, ist Gottes Wort, weil dort steht, was er gesagt hat. Das Zweite ist, vertrau dich jemandem an. Das Schlimmste, was du machst, was heißt das Schlimmste? Vielleicht eines der schlimmsten Dinge, die du machen kannst, wenn du Sorgen hast, ist, dass du alleine damit bleibst. Ich glaube, das ist nicht gut. Es ist nicht gut. Vertrau dich jemandem an. Das, keine Ahnung, das kann dein Kleingruppenleiter sein, das kann ein guter Freund, gute Freundin sein, das kann ein Pastor sein, Geschwister, Eltern, Kinder, Freunde, wer auch immer. Vertrau dich jemandem an, von dem du zwei Dinge weißt. Zum einen, dass er dich nicht irgendwie dumm anmacht oder wegschickt oder dergleichen. Und zum zweiten, dass er oder sie für dich betet. Okay? Diese zwei Eigenschaften sollte diese Person haben. Zum einen, sie sollte dich nicht wegschicken und zum zweiten, sie sollte für dich beten. Und weil sie dich nicht wegschickt, da steckt ja ganz viel drin, weil sie dich nicht wegschickt, will sie die Gemeinschaft mit dir, will sie dir zuhören, will sie da sein für dich. Und das sind im Normalfall Menschen, zu denen wir schon ein enges, gutes Verhältnis und Vertrauen haben. Okay? Such dir jemanden, der dich nicht wegschickt und der für dich betet. Also zum Ersten, lies immer wieder diese Bibelstellen, halt dir Gottes Wort vor Augen, gerade dann, wenn du merkst vielleicht, dass der Teufel dir wieder was einflüstert. Nein, mach's nicht. Lies die Bibel. Also mach's nicht im Sinne von hör ihm nicht zu, sondern lies die Bibel. Das Zweite ist, such dir jemanden, der dich nicht wegschickt und der für dich betet. Und das Dritte ist, proklamiere Gottes Wahrheiten über deinem Leben. Das ist nochmal was anderes als in Anführungszeichen einfach nur in seinem Wort zu lesen. Sondern versuch doch einfach mal diese Verse, diese Stellen, die du liest, auf dich zu münzen und so auszudrücken, dass du selbst da drin vorkommst. Also zum Beispiel Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das kannst du umformulieren und aussprechen und sagen, ich weiß, dass Gott für mich barmherzig, geduldig und von großer Güte ist. Ich weiß, mein Leben steht in der Hand dessen, der barmherzig, gnädig und so weiter. Also nimm die Bibelverse, die du liest und lies sie nicht nur, sondern proklamiere sie. Oder dieses ganz bekannte Wort, das Gott zu Josua gesprochen hat, Josua 1, Vers 9. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist, darum fürchte dich nicht, denn ich, der Herr, bin mit dir, wohin du auch gehst. Drücke es für dich aus über deinem Leben und spreche, ich bin mutig, ich bin getrost, ich bin unverzagt, ich habe keine Angst, nimm vielleicht eine modernere Übersetzung als jetzt die Luther-Übersetzung, formuliere es so um. Und weißt du, das hat nichts mit also vielleicht hat es auch was mit Psychologie zu tun, aber das mag ja sein und das ist ja auch nicht verkehrt, das ist auch nicht falsch, das ist ja auch in Ordnung, aber du beginnst geistliche Wahrheiten über deine Sorgen zu stellen. Und nichts und niemand ist stärker als Gott selbst. Und dort, wo du beginnst, das über deinem Leben auszusprechen, dort wirst du Veränderung erleben, da bin ich mir ganz sicher. Also nimm diese drei Gedanken mit. Erstens, lies die Bibel, Bibelverse oder auch Geschichten, in denen von Vertrauen in Gott, wie es belohnt wird, die Rede ist. Zweitens, such dir jemanden, der dich nicht wegschickt, sondern dir zuhört und für dich betet oder mit dir betet. Und das Dritte ist, proklamiere diese biblischen Wahrheiten über deinem Leben. Das ist keine Erfolgsgarantie. Weißt du, wir sind hier nicht irgendwie beim Lifestyle-Chakra-Seminar und mach dies, mach jenes und dein Leben blüht auf oder so. Das liegt in Gottes Hand. Das liegt nicht in meiner Hand. Ich bin nicht hier und sag, mach das und alles wird gut. Das meine ich damit gar nicht. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es nun mal einfach Dinge gibt, die uns in sorgenvollen Momenten wirklich helfen. Und ich meine, dass es eben unter anderem diese Dinge sind. Da mag es noch mehr geben, ist überhaupt nicht die Frage. Aber für mich sind das drei ganz, ganz wichtige Dinge. Denn weißt du, unser Vertrauen in Gott, das ist etwas Besonderes. In Hebräer 10, Vers 35 steht, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Werft dieses Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Oder nach einer neueren Übersetzung, Neues Leben Übersetzung, werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was immer auch geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Und was ist diese Belohnung, wenn wir Jesus vertrauen? Nun, ich will dich nicht vertrösten auf die Ewigkeit. Das ist auch eine Belohnung unseres Vertrauens. Aber es ist auch die Belohnung, dass wir Frieden im Herzen haben, dass wir wirklich frei von Sorgen werden, weil wir dem vertrauen, der es wirklich gut mit uns meint. Und wenn du mehr so der auditive Typ bist, ne, und Worship mehr oder weniger so dein Zugang ist, dann will ich dir ein Lied mitgeben, vielleicht kennst du es auch schon, es ist auch kein neues Lied, aber dieses Lied, das höre ich ganz gern in den Momenten, in denen ich Sorgen habe und in denen ich weiß, ich muss jetzt was tun, ja, um nicht verrückt zu werden oder so. Und dieses Lied heißt Firm Foundation. Und in diesem Lied gibt es folgenden Abschnitt. I'm not held by my own strength, 'cause I've built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. So why would he fail now? He won't. He won't fail. Auf gut Deutsch so viel wie, ich werde nicht von meiner eigenen Kraft gehalten, denn ich habe mein Leben auf Jesus gebaut. Er hat mich nie im Stich gelassen. Er ist zu jeder Zeit treu. Warum also sollte er jetzt versagen? Das wird er nicht. Er wird nicht versagen. Und dieser Abschnitt dieses Liedes, der ist für mich schon so ein bisschen zum Slogan geworden oder so. Denn immer dann, wenn ich merke, dass Sorgen kommen, oder immer dann, wenn ich mit meinen Kindern oder meiner Frau oder auch mit Freunden oder einfach so mit Leuten, wo ich weiß, da kann ich auch mal so reden, wie ich bin. Also muss nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen oder so. Dann nutze ich diesen Abschnitt und sage dann oft so sinngemäß, Jesus war treu in deinem ganzen Leben. Warum soll er jetzt damit aufhören? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und jedes Mal, wenn ich das auch mir selber sage oder mir vor Augen führe, dann merke ich, stimmt, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist totaler Quatsch. Und ich merke, wie es leichter wird. Denn Jesus, so heißt es in Hebräer 13, Vers 8, ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ich hoffe, dass heute ein paar Gedanken dabei waren, die dich inspirieren, die dich ermutigen, die dir helfen, einfach zu glauben. In einer immer komplexer werdenden Welt, einfach zu glauben, dort, wo der Glaube manchmal schwierig ist, dort, wo Sorgen uns manchmal auch regelrecht niederdrücken. Ich hoffe, dass auch der Einstieg, der heute, wie gesagt, ein bisschen länger war, über den Iran, dir auch manches aufgezeigt hat, wie Dinge, die gerade tagesaktuell geschehen, die in der Welt geschehen, die wir gar nicht so in der Hand haben und gar nicht so steuern können, die einfach so über uns kommen, dass diese Dinge wir aber immer geistlich angehen müssen oder dürfen. Ja, wir müssen nichts, aber wir dürfen das und sehen Gottes Wirken in der Geschichte. Und der Gott, der in der Geschichte wirkt, der wirkt auch in deinem Leben alle Dinge zum Besten. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, ermutigt hat, getröstet, gestärkt, zuversichtlich gemacht hat, was auch immer, dann würde ich mich über einen Kommentar oder eine gute Bewertung freuen. Oder du leitest diese Folge einfach jemandem weiter, von dem du denkst, dass es gut wäre, wenn er das auch hört. Würde mich freuen, würde mich wirklich sehr freuen. Und ich sage am Ende, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin Gottes Segen. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.